Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Mitarbeiter gewinnen, die bleiben. Mein Name ist Sarah Böning und heute geht es natürlich wieder ums Thema Recruiting, Mitarbeitende so zu gewinnen, dass sie möglichst bleiben und wir keine Fehlentscheidungen vor allem in der Frühfluktuation direkt merken. Deswegen ist das jetzt heute auch unser Sonderthema mit zwei sehr besonderen Gästen, wo ich mich freue auf unterschiedlichste Perspektiven und ich grüße den Florian in die Ecke nach Köln und Richtung Schwäbisch Hall den Roman. Herzlich willkommen an euch beide.
Hallo.
Hi Sarah, danke für die Einladung.
Ja, danke auch für eure Zeit natürlich. Vor allem, wir werden jetzt bei der Folge zwei tolle Perspektiven haben. Ich würde es mal so einordnen für die Menschen, die uns zuhören. Die Folge halte ich für besonders interessant für Menschen aus dem Fachbereich Hiring Manager, aus dem Management, die ihre Personalentscheidungen besser und valider treffen möchten und sich fragen, wie könnte das denn gehen, die Frühfluktuation zu reduzieren? Gibt's da was? Und da haben wir einmal Roman mit der enorm guten Perspektive aus dem C-Level, aus dem Fachbereich. Vielleicht können wir auch sagen, aus dem Maschinenraum, nicht HR. Und auf Florians Perspektive vor allem wirklich den Tiefgang in der Eignungsdiagnostik. Da können wir, glaube ich, ganz, ganz viel lernen, wie wir die Personalauswahl besser und valider gestalten. Genau, das haben wir heute vor. Und um das erstmal zu beginnen, wer seid ihr? Sagt doch bitte gerne ein paar Worte erstmal zu euch selber vom Hintergrund, wo ihr im Moment steht. Wer mag anfangen? Ihr dürft euch streiten.
Dann fange ich hier an. Also, Florian Feltes, bin einer der beiden Gründer von Sortify, entwickeln KI-basierte Diagnostik, Persönlichkeitsdiagnostik, psychologische Diagnostik und arbeiten vom Startup bis hoch zum DAX-Konzern immer an der Schnittstelle, wie verbessern wir eigentlich Auswahlentscheidungen, wie machen wir die Dinge sichtbar, die wir möglicherweise auch nicht durch klassische Assessment Center oder noch dramatischer durch unstrukturierte Interviews, Kennenlerngespräche herausfinden, um dann genau diese Punkte der Frühfluktuation ein Stück weit zu verhindern oder zu minimieren.
Danke, Florian. Roman, der Ball zu dir.
Ja, mein Name ist Roman Geider. Ich bin jetzt seit 27 Jahren im Beruf, würde ich sagen. Die letzten 20 Jahre davon als Führungskraft in verschiedensten Unternehmen. Jetzt die letzten knapp 3 Jahre im Vorstand eines KMUs, würde ich sagen, mit knapp 4000 Mitarbeitenden. Weltweit tätig mit 38 Standorten. Habe mal früher eine Ingenieursausbildung durchlaufen und eine ganz normale klassische Ausbildung. Und darf die letzten 10, 15 Jahre von verschiedensten Leveln im Unternehmen einstellen und vielleicht manchmal auch leider wieder gehen lassen. Deswegen bin ich gespannt auf unser Gespräch heute.
Danke euch. Ja, dann lass uns mal gleich in die Anfänge deiner Recruiting-Erfahrung reinschauen. Wahrscheinlich, Florian hat es gerade bezeichnet, als unstrukturierte Gespräche. War das auch dein Anfang, dass du erstmal am Anfang der Führungsrolle vielleicht dein Recruiting so gut du konntest gemacht hast? Dann kam die Einstellung und sie sind geglückt oder nicht geglückt. Nimm uns doch da mal mit auf der Reise.
Ich meine, das Gute ist, man hat ja meistens einen HR-Partner an der Hand. Also ich war jetzt in Unternehmen von globalen aktiennotierten Unternehmen bis zum größeren Mittelstand. Also von, das erste Unternehmen hatte auch 4.000, das zweite 18.000. Das danach hatte 140.000 Mitarbeitende. Also ich hatte jetzt die ein oder andere Recruiting-Erfahrung schon erlebt, auch dass es nicht unbedingt an der Größe liegt, wie professionell Recruiting stattfindet. Spannend ist oder wichtig war für mich eigentlich immer im Gespräch erstmal eine gute Atmosphäre zu finden, dass die Leute sich öffnen. Weil ich habe jetzt auch in vielen Jahren gemerkt, umso professioneller, umso höher die Position wird, umso schwieriger wird das Hiring wirklich. Weil Sachbearbeiterrollen zum Beispiel oder im Vertrieb Basis-Level, Berufseinstieg, das sind die Leute meistens noch sehr offen. Wenn man dann Menschen hat, die irgendwie 20 Jahre Berufserfahrung haben und sich für eine Regional Director-Rolle mit, 200 Millionen Euro Umsatzverantwortung bewerben, dann sind die schon meistens so gut, dass die in der Stunde, in der sie mit einem reden, quasi alles glaubhaft vermitteln können. Also es ist schwieriger wie früher, wo man klassisch authentische Menschen vor sich hatte. Und es wird natürlich immer schwieriger. Jetzt im Zuge von KI kann sich jeder perfekt auf ein Vorstellungsgespräch vorbereiten. Die Stunde kriegt jeder rum mit Top-Informationen, mit einem Top-Briefing. Und meine Erfahrung ist einfach, dass es eine Mischung aus verschiedenen Dingen ist, mit einbeziehen und vor allem nicht nur der subjektiven Meinung glauben, sondern wirklich auch ein Puzzle aus verschiedenen Tools auch und Meinungen, die dann zur Einstellung führen. Und hundertprozentig sicher kann man, glaube ich, nie sein. Das habe ich gemerkt.
100% nicht. Florian sagt uns gleich, wie wir zumindest in die Richtung von 100 kommen. In die grobe Richtung. Beim Lebenslauf würde ich gerne noch mal kurz einhaken, Roman. Da ist ja wahrscheinlich eins der Hauptgefahren auch. Du siehst zwar eine Vita, du siehst die Station, du siehst vielleicht tolle vorherige Arbeitgeber, gewisse Erfolge. Aber das ist eben auch erstmal nur ein Inputwert, eine Intuition. Darauf kann man zwar ein gut strukturiertes Gespräch von einer Stunde vielleicht aufsetzen, aber es bleibt wackelig. Und du kommst nicht in den Tiefgang, oder?
Ich muss ehrlich zugeben, ich studiere CVs meistens, also wenn es 5 Minuten sind, dann ist schon viel. Weil meistens gebe ich da nicht so viel drauf. Ich gucke mir die Station, die Firmen an, vielleicht noch die Position, aber die Beschreibung, die gucke ich mir fast nicht mehr genau an. Also da gucke ich ein bisschen drüber, vielleicht ob Zahlen, Daten, Fakten noch drin sind. Aber Texte lese ich mir dazu nicht durch. Was ich im Gespräch meistens tue, ist zu den einzelnen Stationen Fragen stellen. Einfach praktisch, gib mir ein praktisches Beispiel dafür. Und nicht, was hast du da gemacht, sondern dann wird meistens immer eine Beschreibung des Arbeitsplatzes runtergerattert, sondern eher beschreib mal, wie war das da oder was waren die Hürden, was ist in der Situation passiert. Und da merkt man meistens sehr schnell, ob die Person das wirklich erlebt hat oder es mehr Hörensagen war oder wir haben das gemacht.
Die KI hat geholfen.
Ja, oder heute die KI, aber früher gab es ganze Pauschalaussagen, okay, wir haben das so umgesetzt und die meisten Menschen merken gar nicht, dass sie sehr viel von wir sprechen, wenn man dann spricht, was war denn dein oder ihr Anteil an dem Ganzen? Da wird es meistens dann ganz schön dünn und da kann man schon viel rausfiltern, was die Menschen denn wirklich, wirklich selbst gemacht haben oder wo sie nur dabei waren.
An welchem Punkt war das auch zeitlich, wann Roman und Florian sozusagen zusammenkamen, diesen eignungsdiagnostischen Pfad von Sortify kennenzulernen?
Müsste ich jetzt, das sind jetzt ja auch mal 2026.
Grübel.
Ich glaube 2018, 2019, ich glaube, als ich Sortify kennengelernt habe, war Sortify noch ein Zwei-Mann-Unternehmen in der Zeit.
War noch relativ früh, ja.
In der Gründung sogar, glaube ich, schon eher auch schon in der Vorphase zu Sortify habe ich schon mit Markus Heidbrink zusammengearbeitet. Auch da bereits schon im Bereich Führungskräfte und Leadership-Entwicklung. Da war Flo, glaube ich, dann auch am Anfang schon dabei und dann ging das in Sortify über. Und natürlich haben wir das dann damals auch bei einem Fortune 500 Unternehmen gleich mal getestet mit den Führungskräften.
Genau, also 2020, ja.
Sehr gut. Florian, vielleicht kannst du uns noch mal Daten geben zum Thema Frühfluktuation. Wie oft tritt das auch auf? Weil unternehmerisch müssen ja die Firmen wirklich das sehr, sehr ernst nehmen. Das ist ja ein kaufmännisch wichtiger Faktor, wenn die Frühfluktuation sehr bedeutend ist.
Ja, vielleicht nochmal so zur Einordnung. Warum Frühfluktuation? Weil das in der Regel immer doppelt wehtut, so würde ich das beschreiben. Das den direkten Ausfall und damit natürlich verbunden innerhalb der ersten 12 Monate, um den zeitlichen Rahmen mal zu geben. Und es tut doppelt weh, weil du natürlich auf der einen Seite wieder nachbesetzen musst, die ganzen Kosten, die entstehen. Möglicherweise, wenn es nach der Probezeit ist, ist sowieso immer ärgerlicher und kostet dann auch nochmal mehr. Und der zweite Punkt ist, du hast kurz vorher hast du eigentlich anderen Talenten eine Absage erteilt, die möglicherweise besser gepasst hätten, die vom Markt weg sind. Also heißt, die Suche wird auch doppelt schwer, ja, weil wir befinden uns gerade in einer Zeit, auch wenn es wieder ein bisschen Richtung Arbeitgebermarkt dreht, die guten Talente sind nicht lange auf dem Markt. Ja. Und deshalb ist das immer so diese Krux, wenn die Leute wirklich früh wieder von Bord gehen, plus dann, was macht das mit den Führungskräften, mit den Hiring-Managern, da ist immer so dieses Schamgefühl kommt dazu, du bringst jemanden ins Team, du musst dem Team dann wieder erklären, hat doch nicht gepasst oder die Person geht von sich selbst. Und wir kennen die Zahlen und da bist du fast bei 40% der Einstellungen.
40, Gottes Willen.
Und das ist schon sehr, sehr viel. Ja, also da muss man wirklich mal genau hinschauen. Trifft nicht auf alle Bereiche zu, ne, ganz klar. Und wahrscheinlich dann auch mit zum Beispiel deiner Unterstützung, ja, wenn man da nochmal genauer hinschaut, erhöht man natürlich die Wahrscheinlichkeit. Aber am Ende des Tages muss man sagen, dass es dann doch häufig vor allem die Gründe sind, die Roman auch genannt hat. Also heißt, es geht gar nicht so viel um die fachliche Eignung, sondern es geht mehr darum, um dieses, wie passt die Person eigentlich dann auch ins Team? Wie gewillt ist die Person möglicherweise mit den Herausforderungen umzugehen? Teilweise ist es auch ein großer Teil, dass eigentlich so das, was versprochen wurde, gar nicht eingehalten wurde im Nachgang. Also es ist so ein Dreiklang, ne? Und der große Teil ist aber, ich glaube, über 70% geht dann darauf zurück, dass wir, sagen wir mal so, dieses kulturelle Matching oder dieses persönliche Matching ins Team in der Zusammenarbeit mit den anderen Kolleginnen und Kollegen, mit der Führungskraft nicht hinbekommen. Und das ist dann der Grund, warum die Leute frühzeitig gehen oder zweifelsfrei gegangen werden.
Ja, 70% in puncto Persönlichkeit, das ist ein Wort. Ich will mal vielleicht trotzdem auf dieses, auch wenn es ein kleinerer Anteil hat, mit den 14% Aufgabenmismatch, finde ich trotzdem auch immer wieder eine Beobachtung. Stellenanzeigen werden so generisch formuliert und so weit weg von der Realität. Das müssten doch Hiring-Manager, denke ich, manchmal auch selber sich eigentlich noch mal zu Gemüte führen, wenn du selber einfach nur deine Stellenanzeige noch mal ganz, ganz kurz anguckst, noch nicht mal 5 Minuten, von mir aus nur 60 Sekunden, und dich selber fragst, ist mein Job wirklich so und hätte ich selber Bock, mich zu bewerben? Das wäre vielleicht so ein kleiner Mini-Hack hier mittendrin, dass man das immer mal überprüfen sollte, weil das ist ärgerlich. Dem kannst du ja eigentlich, finde ich, noch am leichtesten auch vorbeugen, durch einfach saubere schriftliche Kommunikation, sauberes vorher erzählen. Bei Persönlichkeit können wir jetzt natürlich auch viel tun. Da lasst uns mal weitermachen. Was können wir denn da tun?
Vielleicht nur ein Punkt dazu. Wir haben uns mal die Zahlen angeschaut, weil am Ende des Tages, Roman, du hast das eben beschrieben, du hast zum Glück häufig gute HRler dabei gehabt. Aber die finale Entscheidung trifft ja am Ende des Tages Business Hiring Manager. Und was wir sehen ist, und das finde ich ganz interessant, dass in Europa, das sind so eher globalere Zahlen, die wir uns angeschaut haben, zwischen 10-15% der Entscheiderinnen und Entscheider jemals ein Training durchlaufen haben oder eine Qualifikation genossen haben, wie führe ich eigentlich ein Auswahlgespräch? Und damit auch verbunden, wie formuliere ich eigentlich ein Anforderungsprofil an eine Stelle? Und das ist natürlich gerade, wie du das schreibst, wir erleben das relativ häufig, dann ist das so ein Ping-Pong zwischen Hiring und Recruitern, die präsentieren eine Shortlist und da müssten wir irgendwie vielleicht nochmal draufschauen. Und das finde ich dann schon immer, sagen wir mal, das könnte man vermeiden. Wo man hat eben auch einmal geguckt, ich weiß nicht, wie nimmst du es wahr?
Was ich ganz interessant finde mit der Stellenbeschreibung, dass es halt einfach meistens nur 4-5 Punkte sind und je kleiner das Unternehmen, je mehr Hüte hat man auf. Das heißt, wie will ich jetzt eigentlich beschreiben, dass ich dann noch ein bisschen hier mitmachen muss, ein bisschen da mitmachen muss, ein bisschen das mitmachen muss. Das, was ich auch festgestellt habe, dass in Unternehmen bis 3.000, 4.000 Mitarbeitenden oftmals auch Positionen um Menschen rumgebaut werden. Also Problem ist, ich habe gar keine Prozessbeschreibung für diesen Job. Was muss der eigentlich tun? Oder die eigentlich tun. Und nachher verliere ich die Person und möchte die nachbesetzen. Jetzt hat der aber ein bisschen CRM, ein bisschen da, ein bisschen hier gemacht. Und jetzt muss ich eine Stellenbeschreibung für was schreiben. Aber eigentlich will ich nachher, dass genau die Person genau wieder das Gleiche macht. Also wie tue ich das? Wie kann ich überhaupt den Job beschreiben? Und das ist, glaube ich, das Schwierige, dass manche Manager vielleicht auch gar nicht klar sind, was sie eigentlich brauchen. Und was sie in der Wiederbesetzung in einer schnell sich ändernden Welt, heißt es ja nicht, dass wir die Personen, die wir eingestellt haben, genau die gleiche wieder einstellen sollten. Das heißt, wir müssen uns ja auch in einer gewissen Evolution weiterentwickeln. Und oft wird einfach nur nachbesetzt. Nachbesetzt, nachbesetzt, nachbesetzt. Ja, aber da findet keine Evolution der Stelle statt. Und das zum Beispiel, wenn ich jetzt Stellenanzeigen lese, dann finde ich oftmals noch kein Wort von KI. Ja, aber ich will aber doch Leute, die KI-Native sind und das quasi mit beherrschen. Also muss ich es auch reinschreiben. Das heißt, das sind Themen, die fallen immer weg, wenn man sagt, okay, ich mache einfach das Gleiche wieder. Und das findet zu wenig statt. Und deswegen, glaube ich, sind die Stellenbeschreibungen auch immer gleich, weil man sich keine wirklichen Gedanken gemacht hat, was möchte ich eigentlich erreichen in den nächsten 2, 3 bis 5 Jahren, in der ich vielleicht die Stelleninhaberin dann auf dieser Position habe.
Kannst du uns da vielleicht ruhig operative Einblicke geben aus den Learnings, die du gerade beschreibst, Roman? Wie kommst du selber an deine Anforderungsschärfung? Weil du ja gerade auch sagst, das ist ja auch nicht ganz einfach, sich diese Gedanken zu machen. Was wären da so aus deiner Sicht so die Kerntipps an Fachbereich?
Ganz klar auch selber sich darüber klar werden, wo möchte ich hin, wo möchte der Bereich hin, die Abteilung hin. Ich bin jetzt in der Position, in der ich mehr, würde ich sagen, am Unternehmen statt im Unternehmen arbeite. Das heißt, ich brauche strategisch denkende Menschen. Das heißt, ich muss in der Positionsbeschreibung eigentlich schon das Zielbild quasi abbilden, das ich in 3 bis 5 Jahren haben möchte und nicht das heute. Und danach ist es wichtig, Grenzen zu ziehen. Wenn ich jemanden habe, der... Also ich hatte sehr oft in Vorstellungsgesprächen oder auch in internen Weiterentwicklungsgesprächen das Thema, ja, die 20% mache ich noch das Thema mit und hier, das liegt mir gerne am Herzen, kann ich das nicht weitermachen? Und da einfach auch mal auch bei High Potentials hart zu sein und zu sagen, nein, das ist genau die Aufgabe, genau die muss erledigt werden, die ist wichtig. 80% von jedem Job sind vielleicht toll, 20% sind immer blöd. In jedem Job findest du, sagen wir, 20%, die machen einfach keinen Spaß, muss ich aber trotzdem tun. Und ich glaube, viele lassen sich dazu so hinreißen, gerade am momentanen Arbeitsmarkt bei High Potentials zu sagen, ja, okay, dann darfst du halt in den 15% darfst du halt noch das mitmachen. Und das funktioniert natürlich nicht, weil dann bei jedem 15% wegfallen und das, was keiner tun will, macht dann halt keiner. Und das verwässert die Position, das verwässert im Unternehmen. Und ich glaube, da diese Härte und Klarheit zu haben, nein, das gehört zu diesem Job, das muss getan werden, auch wenn du das nicht gerne tust, ich glaube, das ist wichtig. Und das schafft natürlich Probleme, wenn man das immer und immer wieder macht. Dann hat man 4, 5 Leute, die alle Extrajobs haben. Der Nächste kommt und möchte auch einen Extrajob haben. Also so, oder sein Hobby noch weiter verwirklichen.
Ja, also fokussieren und auf die erfolgskritischen Dinge wirklich Wert legen und da eine klare Linie oder Zukunftsperspektive aufmalen, das glaube ich.
Man kann so flexibel sein und sagen, okay, dann arbeitest du bei uns halt nur 75%. Hast du einen 75% Vertrag, dann machst du 25% dein Startup. Auch okay, aber in der Zeit, wo du hier bist, 100% das.
Ja, und wir öffnen wieder einen neuen Talentemarkt, wenn wir verschiedene Arbeitszeitmodelle anbieten können. Das wäre sogar auch ziemlich clever. Persönlichkeit first, also sprich, je nachdem, welches Anforderungsprofil wir haben, haben wir wahrscheinlich zumindest schon mal im Kopf, was wir uns für eine Persönlichkeit vorstellen, die wir glauben, passt besser oder weniger gut. Jetzt kommen wir mal rüber zum eignungsdiagnostischen Part, Florian. Wie machen wir das denn dann konkret?
Also vielleicht um die Gap zu schließen, wann macht es eigentlich Sinn, dass wir uns Persönlichkeit anschauen und warum schauen wir uns Persönlichkeit an? Also heißt, man hat sich ja immer angeschaut, was sind so im Sinne der prädiktiven Validität, also voraussagen können, wie gut wird die Person in der Rolle funktionieren oder wie erfolgreich wird die sein? Und da war eigentlich immer so dieses Thema Intelligenz, hat man sich angeschaut als einer der höchsten Voraussagekriterien. Und dann hat man sich die Skills mit angeschaut. Man sieht eigentlich dass das Thema psychologische Eigenschaften, Persönlichkeit in den letzten Jahren extrem aufgeholt hat. Weil das, was Roman gerade beschrieben hat, zahlt natürlich voll darauf ein. Also heißt, je instabiler, je diffuser Situationen werden, also heißt, wenn ich sehr klar strukturierte Prozesse habe, sehr klar strukturierte Anforderungsprofile, wo man nicht so stark nach links und rechts irgendwie ausbricht, sondern wo es, sagen wir mal, sehr linear voranschreitet, da spielt das Thema, sagen wir mal, begrenzt eine Rolle. Ne? Da gibt es so ein paar Eigenschaften, die man sich anschauen sollte. Aber, sagen wir mal, je herausfordernder oder unklarer die Situationen sind, je schnelllebiger das wird, umso wichtiger wird sozusagen der Faktor Mensch an der Stelle. Ne? Weil am Ende des Tages geht es darum, wie trifft jemand Entscheidungen? Wie gehst du damit um, wenn Drucksituationen entstehen? Wie gehst du mit schnellem Wechsel um? Wie gehst du mit Anpassungsfähigkeit um? Und das sind genau die Themen, die man sich anschaut. Und am Anfang auch beschrieben von Roman so, wie kriegst du in der Stunde eigentlich die Sachen raus? Weil, wenn wir ehrlich sind, ich weiß auch nicht, wie viele hunderte Auswahlgespräche ich mit erleben durfte. Und ich kann mich an eine Person erinnern, von der ich aktiv gemerkt habe, dass die den Job nicht möchte. Ja? Mhm. Bei allen anderen weißt du, du wirst immer die beste Rolle, die beste Version der Person kennenlernen, um die Chance zu steigern, diesen Job zu bekommen. Ja, und natürlich kannst du dich mit...
Sozial erwünschtes Antwortverhalten, ne? Ja,
klar. Genau. Soziale Erwünschtheit ist der stärkste Bias, der stärkste Verzerrungseffekt, der alles überlagert. Und das ist genau der Punkt. Also heißt, auf der einen Seite, was wir auch bei Sortify machen, wir schauen uns unternehmerisches Kapital an. Also heißt, genau diese Future Skills, ja, psychologische Ressourcen, die heute eher als Skills bezeichnet werden, wie Resilienz, also die Wiederaufstehfähigkeit, Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Also heißt, der Glaube daran, dass ich wirklich was bewegen kann. Ja, und auch Punkte wie Optimismus, ja, also als Kölner sagst du immer so, das Glas ist halb voll, auch wenn die klein sind, ja, aber das ist eine Frage der Perspektive, also bist du eigentlich überhaupt gewillt, für die Herausforderung Lösungen finden zu wollen? Und das ist gerade für Führungskräfte aus meiner Perspektive mittlerweile mit das Wichtigste. So, und das sind die Dinge, die man sich anschaut. Und auf der Kehrseite schauen wir uns auch kontraproduktive Verhaltensweisen an, die dann, sagen wir mal, ab einer gewissen Ausprägung, ab gewissen Kombinationen echt schwierig werden. Also wie stark kreist die Person um sich selber? Wie stark geht das irgendwann möglicherweise in extrem narzisstische Verhaltensweisen über, wie manipulativ ist jemand, wie impulsiv ist jemand. Und das sind natürlich Themen, wenn wir eine Kultur aufbauen wollen, wo wir lernen können, wo wir uns weiterentwickeln können, da muss man schon sehr, sehr genau darauf achten, welche Leute bringen wir eigentlich in verantwortungsvolle Rollen, wen machen wir zu Vorbildfunktion. Und da machen wir uns KI an der Stelle zunutze. Mhm. Also heißt, greifen auf eine Selbsteinschätzung zurück, wo die Leute auch gerne sozial erwünscht antworten können. Ja. Mhm. und nutzen dann aber eigentlich das Prinzip von strukturierten Interviews. Strukturierte Interviews sind immer noch das, wo man sagt, das liefert die stabilsten Ergebnisse. Und die werden dann sozusagen von der KI ausgewertet und dann gegen die Selbsteinschätzung gematcht. Also klassisches Multi-Method-Approach, wie man das auch in Assessment-Centern einsetzen würde. Und können damit dann zum Beispiel sichtbar machen, okay, in der Dimension hat die Person sich doch deutlich zu hoch eingeschätzt im Vergleich zu dem, was eine KI sagt. Und dadurch hast du unmittelbar auf einen Blick, ohne dass du mehrere Dinge hintereinander machen musst, hast du Ergebnisse, die dazu führen, dass du schon Tendenzen rauslesen kannst, total sozial erwünscht geantwortet, vielleicht auch Dimensionen sichtbar gemacht, die du auch im Interview nicht rausbekommst. Und das ist natürlich immer, da hast du zwei Optionen, entweder du sortierst die Leute auf einen Stapel, wo du sagst, naja, schaue ich vielleicht später mal drauf oder passt gar nicht zu dem, was wir suchen. Und nutze es natürlich dann auch für die Auswahlsituation.
Mhm. Krass, beeindruckend. Ich komme gleich nochmal ein paar Facetten, auch das Narzisstische. Lass uns da gleich nochmal zwei Sätze sprechen. Kurz die Frage an Roman. Kennst du den Prozess von Florian typischerweise nach der Phase vom Lebenslauf? Oder kennst du das auch aus deiner Historie, solche eignungsdiagnostischen Tests sogar vor CV zu machen?
Ich habe selber ein paar durchlaufen, nicht bei Sortify, aber ich kenne die ganz gut natürlich, weil ich ja in den Positionen, in denen ich bin, meistens durch solche Prozesse gelaufen bin und da waren gute und schlechte dabei, sagen wir es mal so.
Glaube ich.
Wir Sortify haben wir relativ häufig dann eher in der Weiterentwicklung von Mitarbeitenden benutzt und auch, was ganz gut geholfen hat, was Florian gerade gesagt hat mit Eigen- und Fremdwahrnehmung, es war auch ein ganz ein tolles Tool, um zu sagen, okay, wie schätzt sich denn eine Führungskraft selbst ein? Und um dann auch nachher ein Gespräch mit der Führungskraft anzufangen und vielleicht auch eher eine fachliche Position dann anzuschreiben. Also wir hatten einen Mitarbeitenden mal in einem Unternehmen, bei dem ich gearbeitet habe, wo wir dadurch quasi ihn aus dem ganzen Peter-Prinzip-Kreislauf rausholen konnten. Er hatte 20 Jahre Führungskraft und hat irgendwann nach der Analyse gesagt, hey, ich wollte es eigentlich nie machen, aber dann war ich schon drin und ich dachte, ich muss ja Karriere und ich muss ja führen. Aber eigentlich habe ich mich immer in meine Excel-Files zurückgerettet und wollte eigentlich nie führen. Und das hat ihm so ein bisschen einen Ausweg gegeben, diese Diagnostik. Weil wenn ich so eine Diagnostik nicht nutze, dann habe ich immer nur eine menschliche Aussage. Dann kann ich sagen, ich glaube, du machst deinen Job nicht gut. Das ist härter, als wenn die KI sagt, ich glaube, das ist nichts für dich.
Ja, oder ich habe eine Datenbasierung, ich habe ein wissenschaftliches Fundament, was mir einfach nochmal einen anderen Spiegel gibt als die rein menschliche Facette, das glaube ich sofort.
Wir können das vielleicht mal aus der Praxis teilen. Also was wir sehen eine Verschiebung eigentlich. Ne? Am Anfang war es so, dass überwiegend Kunden gesagt haben, wir setzen das für die letzten drei ein, nur für Top-Positionen. Da ist das ganz gang und gäbe, dass du Diagnostik einsetzt. Wir sehen das aber, würde man sagen, die letzten anderthalb Jahre, dass wir eine Verschiebung sehen. Ja? Dass die Verschiebung zum einen früher im Prozess einzusetzen. Also heißt, klar, man schaut sich den CV an, führt möglicherweise ein erstes Gespräch und dann die Diagnostik. Aus dem einfachen Grund, weil es natürlich total ärgerlich, wenn du die ganzen Kandidaten durch diesen Prozess schickst, wählst deine letzten zwei, drei verbleibenden Kandidaten aus, machst dann die Analyse und stellst dann fest, oh, da haben wir irgendwie eine Red Flag. Das hätten wir vielleicht früher sehen sollen. Das ist unfassbar ärgerlich, weil du natürlich ganz viele Kandidaten möglicherweise vorher nicht weitergenommen hättest, die basierend auf der Diagnostik, basierend auf diesen Future Skills, ganz andere Fähigkeiten mitgebracht hätten. Na? Und wir sehen auch die Verschiebung von, klar, Top-Management ist immer noch ein Anwendungsbereich, weiter zu, würde es mal so auch beschreiben, juniorigeren oder nicht so hoch angesiedelt in der Führungshierarchie. Na, also heißt von Trainees, also immer, wo man feststellt, dass man Investitionen in Mitarbeiter tätigt. Na, also heißt der Einstellungsprozess, der Entwicklungsprozess und das unabhängig vom Level am Ende des Tages. Weil Unternehmen einfach sagen, es ist zu teuer, nicht nur auf der Kostenseite, sondern auch auf der emotionalen Seite, auf der Teamdynamikseite, dann Performance-Seite sowieso, falsche Leute ins Unternehmen reinzuholen.
Absolut. Und noch ein Aspekt, den man da, finde ich, positiv mitverkaufen könnte, wenn man eh diesen Anspruch hat, es gut zu machen, finde ich sogar ein Teil von Arbeitgeberattraktivität, wenn man darin investiert. Und nicht nur für Kandidaten, oh Gott, wie eklig, ich habe nochmal eine extra Runde Auswahlprozess, sondern die Dinge sind ja sehr profund, sehr anständig. Die Ergebnisse kriegen üblicherweise ja auch die Kandidaten. Die lernen was. Und ich glaube, wenn du das gut erklärst in deiner Candidate Journey, ist es wirklich, drücke ich mich schwäbisch aus, Geschenkle. Weil das machen eben andere nicht. Und bei anderen ist es womöglich dann schon wieder dein kleiner Wettbewerbsvorteil, wenn du das nach vorne spielst. Ne? Oder bei Quereinstieg hatte ich gerade noch den Gedanken. wäre es doch auch gut bei Quereinsteigern.
Also wir kriegen häufig die Frage, wie ist die Akzeptanz von Bewerbenden, ne, sich quasi der Diagnostik zu stellen. Und ich kann mir wirklich nur an einen Case erinnern, da war das aber so, wurde das irgendwann nochmal am Ende reingeschoben. Das war ein PE-Case, also Private Equity hat uns nochmal dazu gezogen gehabt. Und da waren die aber komplett schon eigentlich mit dem gesamten Prozess durch und hieß, hey, ihr müsstet nochmal oder könnt ihr nochmal. Und hat ein Kandidat gesagt, hey, irgendwie finde ich das jetzt schwierig. Da kann ich auch nachvollziehen. Und alles andere ist so, dass wir wirklich eine maximale Akzeptanz erleben, weil natürlich der Kandidat auch sagt, damit löse ich mich auch ein Stück weit, sagen wir mal, vom Bauchgefühl oder der Laune oder der Tagesform meines Interviewgegenübers. Ja, und also heißt, du hast ein Stück weit mehr Objektivität am Tisch, die dann auch im Zweifelsfalle dem Kandidaten natürlich hilft.
Absolut. Und selbst wenn es nicht zum Ehevertrag führt, dann habe ich ja ein Ergebnis aus dem Assessment und habe trotzdem was über mich gelernt. Das ist ja nicht ganz verkehrt, wenn das viele Menschen, vor allem jetzt zumindest bei junioreren Zielgruppen, die hatten ja vielleicht so einen Genuss bisher noch nicht an so viel Stellen. Zum Narzissmus will ich nochmal zurückgehen. Angenommen, ein Kandidat, eine Kandidatin durchläuft diesen Prozess, macht diesen Persönlichkeitsauswahltest. Und jetzt kommen da leider narzisstische Züge hoch. Die Menschen sind ja selber womöglich nicht selbstreflektiert genug, das anzuerkennen. Sind die alleine alle in der Lage, das für sich abzuleiten und zu verstehen? Genauso kommt gleich natürlich meine Anschlussfrage. Auch Hiring Manager, die eure Testergebnisse bekommen. Die Testergebnisse müssen ja wahrscheinlich an allen Stellen auch so sein, dass die gut lesbar sind, nachvollziehbar, ne, verständlich etc. Ja. Das wäre nochmal spannend zu ergänzen.
Ja, genau, ich kann vielleicht mit dem ersten Teil anfangen und dann den Hiring-Teil kann Roman vielleicht auch was zu sagen zur Verständlichkeit. Also am Ende des Tages, wir haben das natürlich auch ein Stück weit anders formuliert in den Ergebnissen. Ne? Also heißt, wir sprechen von kontraproduktiven Verhaltensweisen, von Selbstbezogenheit. Also es geht ja auch immer darum, sind die Ergebnisse annehmbar für das Gegenüber? Wenn du da jetzt reinschreiben würdest, du bist ein Narzisst,
du.
Eine Narzisstin. So, das geht auch nicht. Also nee. Wir sind auch bewusst angetreten mit Sortify, ein Stück weit so diese klassische Stigmatisierung, die häufig durch solche Analysen entstehen. Da kriegst du irgendwie eine Farbe auf den Kopf geknallt oder irgendwie eine Buchstabenkombination und das finde ich extrem schwierig. Das reduziert zu stark. Mhm. Also heißt, die sind immer so formuliert, dass die annehmbar sind und das bedeutet ja auch nicht, wenn du sagen wir mal, mit deinem Profil für eine Stelle möglicherweise nicht geeignet bist oder es halt einfach Kandidaten, Kandidatinnen gibt, die besser geeignet oder besser passen auf diese Stelle, dass du irgendwie raus bist aus dem Arbeitsmarkt. Ganz im Gegenteil. Ja, und das Entscheidende an der Stelle, so, und das muss man auch mal betonen, mit Blick auf EU-AI in dem Bereich, mit dem wir natürlich mit KI unterwegs sind, bedeutet, dass die KI trifft keine Entscheidung. Also heißt, wir liefern Informationen, wir liefern eine Entscheidungsgrundlage, eine objektivere als die der Mensch produzieren kann, aber die finale Entscheidung obliegt immer dem Menschen. Das ist dieses Human-in-the-Loop-Ansatz. Und es gibt Situationen, wo Unternehmen sich auch bewusst dafür entscheiden, genau diese Leute reinzuholen. Du weißt aber dann ein Stück weit eher, was für ein potenzielles Risiko hast du? Wie musst du die Person onboarden? Wie musst du die führen? Wo muss man gegebenenfalls mit Blick auf Governance links und rechts die Leitplanken ein Stück weit enger setzen? Also das ist ein Stück weit der Punkt dazu. Und die Ergebnisse sind zumindest so, wie wir es wahrnehmen, immer so formuliert und der Report, den die Kandidaten bekommen, sind dann auch knapp 30 Seiten, wo dann sehr ausführlich beschrieben ist, was bedeutet die Dimension, was bedeutet niedrige Ausprägung, wie schätzt du dich selber wahr, wie nehmen andere dich möglicherweise wahr dadurch. So ist es formuliert, aber Roman kann das vielleicht aus seiner Perspektive auch mal teilen.
Ganz kurz noch, ich bin vielleicht gespannt, ob Kandidaten in Zukunft generell so Skill-Ergebnisse vielleicht mit ihrem CV mitliefern direkt.
Haben wir schon mal erlebt, ja. Dass Kunden uns angerufen haben und gesagt, oh, guck mal, wir haben ja was bekommen. Ja, genau.
Kann ich das nochmal benutzen? genau. Ja, Roman, wie war für dich das Lesen der Testergebnisse der Kandidaten?
Es ist ja natürlich schön, es gibt ja auch tolle Diagramme dazu. Es gibt ja nicht nur Lesestoff, sondern auch Diagramme, in denen man dann das Entrepreneur Capital ablesen kann zum Beispiel. Und ich fand es relativ einfach. Vor allem kriegt man ja auch von Sortify eine ganz gute Beratung mit. Wir haben das jetzt mit Anfang letztes Jahr habe ich das gemacht mit 38 General Managern tatsächlich aus 38 verschiedenen Ländern. Also wir haben das relativ flächendeckend eingesetzt und da gab es auch nie das Thema, dass es für irgendjemand nicht verständlich war. Das war eigentlich relativ selbsterklärend und darauf aufgebaut konnten wir dann quasi Weiterentwicklungsprogramme für Mitarbeitende oder für Teams bei uns starten. Was ganz interessant war, man kann quasi die Testergebnisse alle übereinander legen und kann quasi dann auch sein Team bewerten. Also es ist, wenn es beim Hiring einerseits interessant, aber wenn das ganze Team quasi in eine Richtung zum Beispiel hohes Entrepreneur Capital ist, aber wenig vielleicht Planungsphasen. Ich habe den Prozess nicht mehr ganz im Kopf, Florian, aber da gibt es ja auch Themenbereiche, wo sagt, okay, wer kann jetzt besser an einem Projekt lang dranbleiben, ohne schnell aufzugeben? Und wer ist eigentlich so mehr der Initiator oder Initiatorin und startet das Projekt, aber ist hinten raus dann ein bisschen schwächer? Und jetzt komme ich zurück zum Recruiting. Wenn ich natürlich weiß, wie 38 Menschen, die ich schon habe, sind, wie die funktionieren, wie die arbeiten, dann willst du ja möglichst dann das, was du als Gap hast, quasi dazu holen. Und nicht nochmal das Gleiche. Oft ohne diese Tools funktioniert es aber genau so. Wir haben ganz viele von den gleichen Menschen. Ja. Und durch die Gesamtbewertung quasi des Teams, das bisher vorherrschend ist quasi, kann man viel besser entscheiden, was brauche ich denn? Weil das würde einem vielleicht selber gar nicht so auffallen.
Absolut, absolut. Oh, ich lieb's. Also ich lieb's deswegen, weil ich werde ja auch nicht müde, das Thema Anforderungsanalyse, Anforderungsprofil mit Kunden wirklich tausendmal zu besprechen oder Podcast-Folgen haben wir dazu auch schon etliche. Und da ist auch immer die Kernfrage eigentlich an Hiring Manager oder ans Management. Beschreib doch mal bitte dein bestehendes Team. Wer ist das alles? Was ist an deinem Team unglaublich toll? Worauf bist du stolz? Was sind die Stärken deines Teams? Aber auch gerade den Aspekt, den du sagst, Roman, was sind vielleicht Facetten, die dem Team noch gut hätten? So im Sinne Puzzlestück, was fehlt vielleicht noch? Und wenn das die Menschen immer nur alles aus dem Kopf machen müssen, oh Gott, ne? Wenn du dann natürlich eignungsdiagnostische Instrumente benutzt hast in der Teamentwicklung, dann geht das schön Hand in Hand. Mitarbeiter gewinnen, die bleiben.
Ich würde vielleicht sogar noch einen Aspekt hinzufügen, gerade was das Thema, wir haben ja irgendwie immer die Vorstellung, wir können die Leute dann irgendwie perfekt matchen. Ja? Also ich glaube, da müssen wir uns auch immer ein Stück weit von verabschieden. Also es gibt nicht das perfekte Matching. Ja? Wir können ein Stück weit Unsicherheit aufklären, wir können mehr Informationen ranbringen. Ja? Aber dafür müssen wir auch wissen, in welchen Kontext bringen wir diese Person. Ja? Und da spielt zum Beispiel auch so, was für eine Führungskraft haben wir eigentlich. Wir haben gerade einen Kunden gehabt, der ein Profil gehabt, das ist schon, sagen wir mal, ein anspruchsvolles Profil. Ne? Das bringt ganz viel Power mit, aber bringt auch echt Risiko mit. Und in dem Team war halt eine sehr junge Führungskraft, erste Führungsrolle. Und dann hat der Kunde sich dann am Ende des Tages gegen das Profil entschieden, weil sie gesagt haben, so, das wird wahrscheinlich für die junge Führungskraft so herausfordernd werden, das wollen wir in der aktuellen Phase nicht. Und dann haben wir das Profil dann, soweit ich es weiß, für ein anderes Team verwendet. Ja. Also heißt, wenn man dieses Wissen hat, auch mit Blick auf Anforderungen, wie tickt die Person dann, die reinkommt, was haben wir eigentlich für eine Führungsdynamik im Team, was für eine Kultur und wo wollen wir eigentlich zukünftig hin? Ja, das, wie Roman beschrieben hat, das ist ja häufig so dieser Knackpunkt, dass wir eigentlich so dieses, okay, das haben wir, das wollen wir jetzt besetzen.
Oft eine zu kurzfristige Denke, ne? Absolut. Mega. Kurzweiliger Podcast, wie ich finde. Ich hoffe, alle Zuhörenden denken, oh Mensch, toll, da gibt's was in der Personalauswahl, was valider ist, wissenschaftlicher ist. Ein Geschenk für Kandidaten, Hiring Manager, die beglückt werden mit mehr Daten und Wissenschafts, vielleicht sogar für ihre eigenen Teams. Die mögen gerne bei Fragen auf Florian zugehen, wie auch Roman oder mich. Meldet euch da gerne. Wir werden da auch noch in den Shownotes LinkedIn verweisen. Wir laufen schon zum Ende, deswegen gibt's vielleicht von eurer Warte am Schluss noch so einen Spezialtipp oder auch einen Lesetipp, einen Podcast-Tipp. Ihr dürft ganz frei wählen, was euch noch im Kopf vorschwebt.
Eins, was ich bei Markus und bei Florian gelernt habe, ist, und das ziehe ich auch vehement durch, egal wie lange es dauert, bis ich eine Position besetzt habe, keine Kompromisse bei der Personalauswahl machen. Nicht, wenn jemand 80% passt vom Menschlichen her, das wird schon niemals. Passiert niemals, habe ich schon viel zu viele Leute gehen lassen müssen danach, wo man dann gesagt hat, ja, das, ich habe mir gleich gedacht, das passt vielleicht nicht ganz so. Ja, lieber nicht einstellen und wirklich null Kompromisse.
Danke, Roman, ja. Absolut.
Deckt sich mit dem, was ich auch immer versuche, nach außen zu tragen, also dieses Quality of Hiring. Also heißt nicht immer nur schauen, wie schnell kriege ich jemand und kann ich einen Kompromiss machen, sondern wirklich, wie kriege ich am Ende des Tages die Auswahlqualität nach oben, um wirklich die besten Entscheidungen zu treffen.
Schön. Ich danke euch beiden sehr. Das war wirklich eine Folge für Mitarbeitergewinn, die bleiben. Danke fürs Zuhören an alle und virtuelle Grüße aus Schwäbisch Hall, Köln und Düsseldorf. Bis dahin. Tschüss zusammen. Danke.
Dankeschön.
Ciao, danke.
Ciao.